Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen. Der Nationalrat debattiert die UBS-Hilfe. Es geht dabei um die 6 Milliarden Franken Wandelanleihe an die Bank. Wir bringen einzelne Stellungnahmen. Wir wollen wissen, was im größeren, im 60 Milliarden Hilfspaket eigentlich drinsteckt. Das ist nicht ganz klar. Und wir blicken, Stichwort Finanzplatz, nach Liechtenstein, von wo ungewöhnte Töne zu hören sind. Die Pensionskasse des Bundes und mehrere Pensionskassen, die früher dem Bund gehörten, melden Unterdeckungen aufgrund der Finanzkrise. In Pakistan wird ein Dutzend Männer festgenommen, die das Blutbad in Mumbai organisiert haben sollen. Das wirft eine ganze Reihe von Fragen auf. Wir stellen sie unserem Kollegen in Islamabad. Und wir berichten aus der Slowakei. Dort war in den letzten Jahren nur noch von Wachstum die Rede. Jetzt bedauert man, was da gewachsen ist. Vor allem die Autoindustrie. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selko mit den Nachrichten Susan Schmucke.
Seit dem Vormittag debattiert der Nationalrat über den Rettungsplan für die UBS. Es geht dabei um die Wandelanleihe in der Höhe von 6 Milliarden Franken. Trotz aller Kritik von der Ratslinken ist der Nationalrat auf die Vorlage eingetreten. Die Beratung über die Details ist immer noch im Gang. Ganz knapp hat der Nationalrat dabei einen Antrag abgelehnt, der unverhältnismäßige Löhne von UBS-Managern zurückfordern wollte. Der Schweizer Kabelnetzbetreiber Cablecom hat den Abbau von Stellen angekündigt. Vorerst gebe es keine neuen Einstellungen und es würden Frühpensionierungen geprüft. Es könne aber auch zu bis zu 150 Kündigungen kommen. Außerdem soll Cablecom-Chef Rudolf Fischer an der Spitze abgelöst werden. Er bleibe aber im Amt, bis ein Nachfolger gefunden sei, teilt Cablecom mit. Die Pensionskasse des Bundes, die Publica, verliert wegen der Finanzkrise einen Teil ihrer Reserven. Der Deckungsgrad liegt nur noch bei 97%, damit fehlen im Moment gut 1 Milliarde Franken. Auch die anderen Pensionskassen, die früher dem Bund gehörten, stehen schlecht da. Die Kassen der SBB, Post, Swisscom und RUAG weisen alle einen Deckungsgrad von rund 90% oder tiefer aus. Nach dem Autounfall von SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli ist immer noch unklar, wie schwer er verletzt wurde. Mörgeli prallte am Morgen in der Zürcher Gemeinde Stäfer in einen parkierten Lieferwagen. Warum, ist ebenfalls noch unklar. Mörgeli wurde mit Verdacht auf Rückenverletzungen ins Spital geflogen. Der Bundesrat will den Gemeinden mehr Zeit geben, die Schießanlagen zu sanieren. Obwohl die Frist abgelaufen sei, sei dies bei den meisten der 2000 Schießanlagen noch nicht geschehen. Die Böden bei Schießanlagen sind von den Geschossen stark mit Blei belastet. In Pakistan ist nach Angaben der Behörden ein mutmaßlicher Terrorist festgenommen worden. Der Mann wird verdächtigt, maßgeblich an der Organisation der Terroranschläge in Bombay vor 2 Wochen beteiligt gewesen zu sein. Bei der Verhaftung in einem Lager militanter Islamisten wurden laut Angaben aus Sicherheitskreisen auch mindestens 12 weitere Personen festgenommen. In Griechenland ist es nach den Ausschreitungen vom Wochenende erneut zu Krawallen gekommen. Im nordgriechischen Thessaloniki lieferten sich Studenten Straßenschlachten mit der Polizei und auch aus Athen wurden Zusammenstöße gemeldet, nachdem dort abermals mehrere tausend Schüler auf die Straßen gegangen waren. Praktisch sämtliche Schulen im Land blieben heute geschlossen. Das Fürstentum Liechtenstein hat, wie angekündigt, ein Steuerabkommen mit den USA unterzeichnet. Das Bankgeheimnis Liechtensteins wird damit unter gewissen Umständen aufgehoben. Das Abkommen erlaubt es den US-Behörden ab 2010, amerikanische Steuersünder zu verfolgen, die in Liechtenstein Konten besitzen. Dazu genügt neu ein Verdacht auf ein Steuerdelikt. Bisher mussten die amerikanischen Behörden das Delikt beweisen. Die EU-Kommission will Glühbirnen rasch verbieten. 100 Watt-Birnen sollen bereits ab September 2009 nicht mehr verkauft werden. Schritt für Schritt sollen dann auch weniger starke Glühbirnen durch Energiesparlampen ersetzt und so 3-4% des gesamten Stromverbrauchs der EU-Länder eingespart werden. Auch in der Schweiz werden ab 2009 jene Glühbirnen, die am meisten Strom verbrauchen, verboten. Bis ins Jahr 2012 sollen dann alle herkömmlichen Glühbirnen verschwinden. Ab morgen bekämpft die Europäische Union offiziell die Piraten vor der Küste Somalias. Die EU-Außenminister haben einem Einsatzplan zugestimmt. Die EU will etwa 6 Schiffe und 3 Aufklärungsflugzeuge einsetzen. In Deutschland führt der Autobauer Daimler Kurzarbeit ein, ab Januar bis Ende März. Betroffen sind vorerst rund 20.000 Mitarbeitende des größten Werks in Sindelfingen bei Stuttgart. Das sind 2/3 der Belegschaft. Die Großverteiler Coop und Migros senken die Brot- und Mehlpreise um bis zu 20 Rappen pro Kilo. Coop und Migros hatten vor einem Jahr die Brotpreise wegen der steigenden Rohstoffpreise erhöht und damals versprochen, bei sinkenden Preisen das Brot auch wieder zu verbilligen. In der Deutschschweiz dürfte ein Kaffee Crème nächstes Jahr durchschnittlich 10 Rappen teurer werden. Dies erwartet der Schweizer Cafetierverband. In diesem Jahr zahlte man für einen Kaffee Crème im Schnitt knapp 3,90 Franken. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.819 Punkten, ein Plus von 5,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.895 Punkten, ein Plus von 3,0%. Der Euro wird zu einem Franken 55,78 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 20,31. Das Wetter, die Vorhersage für morgen Dienstag. Im Norden liegt über dem Flachland Morgennebel, der sich tagsüber auflöst. Außerhalb der Nebelgebiete ist es sonnig. Am Nachmittag ziehen im Westen und im Süden Wolken auf und am Jura schneit es am Abend. Die Temperatur 2 bis 5 Grad. Am Mittwoch geht es trüb und zeitweise nass weiter. Oberhalb von 400 bis 800 Metern fällt Schnee.
Der Schwerpunkt heute: Banken sichern. 66 Milliarden, die beiden gigantischen Konstruktionen, welche die UBS stützen. Wer stellt sich wie zu diesen gewaltigen Summen? Stimmen aus der Debatte. Weshalb das Parlament selbst zum weniger großen Brocken, zu den 6 Milliarden, nur wenig zu sagen hatte und wie man das künftig ändern will. Was steckt drin im riesigen Brocken, in den 60 Milliarden? Offenbar nicht nur US-Hypothekenüberreste. Und was kommt da plötzlich aus Liechtenstein? Die Gleichsetzung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung. Darauf haben sehr viele gewartet, aber nicht in der Schweiz. Dann Pakistan verhaftet offenbar Drahtzieher des Mumbai-Gemetzels. Wieso jetzt plötzlich? Wir fragen nach und wir schauen auch hinüber nach Afghanistan. Dort ist heute nicht einmal mehr Kabul sicher. Die Rückkehr der Taliban. Schließlich Wirtschaft und Umwelt. Wie viel Grün ist noch möglich bei all den roten Zahlen? Die UNO-Umweltorganisation sieht eine rosa Perspektive. Die australischen Umweltorganisationen umgekehrt sehen schwarz, vor allem wegen der vielen Braunkohle. Und die Krise in der Autoindustrie. Nicht nur Detroit leidet, bald auch Bratislava. Echo der Zeit. Sie liefern sich eine Redeschlacht, als ob sie noch etwas zu sagen hätten. Effektiv können aber die Damen und Herren Nationalräte das Rettungspaket nur noch durchwinken. Das Rettungspaket des Bundesrates für die UBS und damit für den Schweizer Finanzplatz. Es geht insgesamt um mehr Geld, als der Bund in einem ganzen Jahr einnimmt, nämlich um total 66 Milliarden Franken. Das stört viele auf allen Seiten. Die Linke würde gerne Bedingungen an dieses große Geld knüpfen, was wiederum die Rechte verhindern will. Nathalie Christen mit den pointierten Worten.
So viel Geld und das Parlament darf nur noch pro forma nicken. Für SP-Mann Paul Rechsteiner ein Skandal.
Das Paket zur Rettung der UBS ist ein Verfassungsbruch, wie ihn die Schweiz in der jüngeren Geschichte noch nicht gesehen hat. Wir haben die groteske Situation, dass die Aktionäre der UBS über das Paket abstimmen können. Also jene, die bekommen, verfügen als Aktionäre über sämtliche Rechte. Jene aber, die bezahlen und für diese gewaltige Summe aufkommen müssen, wenn es ernst gilt, nämlich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, haben dazu null und nichts zu sagen.
Diese Art des Nachvollzuges behagt der SVP nicht,
sekundierte Pirmin Schwander. Aber unter dem Strich, so ist es für die Bürgerlichen klar, konnte der Bundesrat nicht anders als sofort handeln.
Die UBS beschäftigt Zehntausende von Mitarbeitern. Ein Untergang der UBS hätte verheerende Folgen für die Arbeitsplätze in der ganzen Schweiz,
meinte CVP-Mann Arthur Löpfe. Und Finanzminister Hans-Rudolf Merz erklärte, warum der Bundesrat das Parlament nicht zusammenrief für einen echten Entscheid.
Klar ist, hier geht es um börsenrelevante Transaktionen. Wenn wir den Weg demokratischer Entscheide hätten beschreiten müssen oder wollen, Wir hätten wie heute hier im Parlament eine spannende, eine lebhafte Auseinandersetzung gehabt. Und ich glaube, das wäre verfälschend gewesen für das Verhalten der Anleger. Niemand hätte an diesen Unsicherheiten ein Interesse gehabt.
Und dass es ein allfälliges zweites Mal, zurzeit sei aber nichts in Vorbereitung, dass es ein nächstes Mal anders laufe, wollte Merz nicht versprechen.
Ich kann Ihnen diese Garantie nicht abgeben, weil ich nicht weiß, wie sich die Situation in concreto entwickeln wird.
Immerhin in einem herrscht Einigkeit. Passiert ist eine Katastrophe. Mit Krebs verglich Fabio Abate von der Tessiner FDP.
Bei dieser Bank geht es um die Entfernung eines Krebses, von dem keine vitalen Organe betroffen sind, der aber mit der Zeit für den ganzen Organismus fatal sein könnte.
Die Linke hingegen ordnet ein Systemversagen. SP-Nationalrat Hans-Jürg Fehr.
In diesem Jahr ist der neoliberale Casino-Kapitalismus an sein Ende gekommen, gescheitert an zu wenig Staat und zu vielen Freiheiten für eine kleine Schicht von Spekulanten und Abzockern.
Meinen wir nicht den Sack und schlagen den Esel? Der freie Markt ist das beste Wohlstandsrezept. Eingeschränkt gehören einzig die egoistischen Abzocker, nicht aber deren Institute.
Wehrte FDP-Nationalrat Johann Schneider-Ammann zusammen mit den anderen Bürgerlichen die linken Versuche ab, die freie Marktwirtschaft enger an die Kandare zu nehmen. Ob Boniverzicht, Lohnvorschriften oder strengere Kontrollen, die Mehrheit sagte Nein und folgte Bundesrat Merz.
Da muss ich Sie warnen, meine Damen und Herren. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in einer Überreaktion jetzt diese Unternehmen zu stark an die Kandare nehmen.
Schließlich sei die UBS auf dem Weg der Besserung. Einige Top-Leute hätten ja Boni zurückbezahlt. Was den Grünen Daniel Fischer spotten ließ.
Ich meine, mir kommen Tränen, wenn Herr Rospel sagt, er verzichte auf seinen Bonus. Was heißt schon verzichten? Etwas, das einem gar nicht zusteht, auf das kann man gar nicht verzichten.
Und noch immer sind sie am Reden. Nur einer verzichtete explizit aufs Wort. Bundesratskandidat Ueli Maurer. Nach dem Motto, wer nichts sagt, sagt auch nichts Falsches.
Die Milliardendebatte, Stimmen und solche, die nicht geredet haben, zusammengestellt von Nathalie Christen. Über das Rettungspaket für die UBS wurde per Notrecht entschieden. Zu den 60 Milliarden hat das Parlament gar nichts zu sagen. Aber auch die 6 Milliarden Wandelanleihe wurden vom Bundesrat und 6 Parlamentariern der Finanzdelegation in einer Art Alleingang beschlossen. Das Parlament stand heute praktisch auch vor einem Fait accompli. Einen weiteren solchen Fall, bei dem das Parlament vor vollendeten Tatsachen steht, soll es nicht geben. Zumindest, wenn es nach der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates geht. Geraldine Eicher.
Nur über eine 6-Milliarden-Hilfe für die UBS reden, aber nicht darüber bestimmen zu können, das ärgert SP-Nationalrat Hans Stöckli zutiefst. Als Mitglied der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats will er sich dafür einsetzen, dass die Finanzkompetenz des Parlaments nicht weiter ausgehöhlt wird, dass das Parlament in Zukunft bei Ausgaben von großer Tragweite rechtzeitig einbezogen wird. Das könne nicht einer 6-köpfigen Delegation überlassen werden.
Die Verfassung sieht vor, dass die wichtigen Entscheide in unserem Land durch das Parlament, durch das politisch demokratisch gewählte Parlament zu fällen sind und nicht durch die Delegation und auch nicht durch den Bundesrat.
Von einer Diskussion verspricht sich EVP-Nationalrat Walter Donsee wenig, auch er Mitglied der Staatspolitischen Kommission. Er sei schon mehrmals an solchen Debatten beteiligt gewesen, das Resultat sei ernüchternd ausgefallen, eine neue Diskussion unnötig.
Weil ich keinen Anlass sehe, wirklich etwas zu ändern. Aus den bisherigen Diskussionen habe ich gesehen, wir haben breit emotional diskutiert und am Schluss haben wir gesehen, konkret ändern sollten wir doch nicht. Und das wird auch dieses Mal so sein.
Letztmals ausführlich über die Finanzkompetenz diskutiert wurde nach dem Swissair-Debakel. Die Schlussfolgerung des Parlaments damals, es gebe keine Alternative. Die geltende Regelung mit Einbezug der Finanzdelegation habe sich seit 100 Jahren bewährt und namentlich auch in schwierigen Zeiten wie den beiden Weltkriegen die Probe bestanden, ist im Ratsprotokoll von damals nachzulesen. Die Argumente gelten für Walter Donsee auch heute noch.
Wir haben einfach einen neuen Anlass, um das Thema zu diskutieren, aber eigentlich keine neuen Fakten.
Für SP-Nationalrat Hans Stöckli ist aber genau der Anlass mehr als Anlass genug, die Grundlagen zu ändern. Beim Wie allerdings muss auch er kapitulieren. Das müsse noch ausdiskutiert werden. Eine Möglichkeit sei es, eine Obergrenze zu definieren, bis zu welchem Betrag Bundesrat und Finanzdelegation entscheiden dürften und ab wann zwingend das Parlament beigezogen werden müsse.
Ich möchte mich nicht definitiv festlegen, auf welche Höhe dieser Frankenbetrag festzulegen ist, aber um klare Regelung zu haben, braucht es natürlich einen Frankenbetrag.
Andere Länder würden es der Schweiz vormachen, was Demokratie heiße, sagt SP-Nationalrat Hans Stöckli.
In Deutschland, in Amerika, ja sogar in Italien hat das Parlament mitreden können bei der Beschlussfassung, um die Rettungspakete zu schnüren für die Bankenkrise zu überwinden.
Dem widersprach aber Finanzminister Hans-Rudolf Merz heute in der Debatte.
Das stimmt so nicht, meine Damen und Herren. Es ist wahr, dass insbesondere in Amerika, in England und anderswo das Parlament zwar über globale Kredite zugunsten einer Branche entschieden hat, aber zugunsten von Einzelunternehmen ist das in keinem einzigen Land der Fall gewesen. Weil das sind börsenrelevante Diskussionen und die können Sie nicht öffentlich führen.
So oder so, Gesetzesänderungen, wie sie Hans Stöckli und andere Vertreter der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats anstreben, brauchen ihre Zeit. Sollte demnächst ein weiteres Hilfspaket für eine Bank zur Diskussion stehen, steht wohl noch keine neue Regelung im Gesetz.
Geraldine Eicher über die Kompetenzzuteilung bei derart großen Rettungsmaßnahmen. Das Ausmaß des gesamten UBS-Rettungspaketes ist gigantisch. Über die 6 Milliarden teure Zwangswandelanleihe redet man heute im Parlament, wir haben es gehört, zum weitaus größeren Teil zur sogenannten Zweckgesellschaft, die über die Nationalbank der UBS unverkäufliche Wertpapiere abnimmt. Dazu hat das Parlament nicht einmal Ja zu sagen. Dabei geht es hier um eine viel gewaltigere Summe noch, eben 60 Milliarden Franken setzt die Nationalbank da ein oder etwa so viel, wie die Schweiz in 30 Jahren für Entwicklungshilfe ausgibt. Was für Papiere die Nationalbank da kauft, ist im Detail nicht bekannt. Aber offenbar sind auch viele Papiere darunter, die keinen direkten Bezug zum US-Hypothekenmarkt haben. Barbara Wittmer berichtet.
Die Nationalbank hat bisher nur in sehr groben Zügen skizziert, welche Papiere zu welchem Preis in den Rettungsfonds kommen werden. Vielleicht auch, weil sie selber noch nicht genau weiß, was sie übernehmen wird, vermutet Professor Eric Chondeau, Spezialist für Finanzwissenschaften an der Universität Lausanne.
Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de transparence sur ce paquet de sauvetage. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont inconnus du public. Et je pense qu'une raison pour laquelle ces éléments sont inconnus du public, c'est qu'ils sont aussi partiellement inconnus de la Banque nationale suisse.
Verraten hat die Nationalbank aber immerhin, dass nicht nur Ramschpapiere mit einem Bezug zum US-Immobilienmarkt in den Rettungsfonds kommen, sondern für rund 17 Milliarden Franken auch andere Papiere übernommen werden, beispielsweise europäische oder asiatische Obligationen. Diese 17 Milliarden entsprechen fast einem Drittel des Fonds, kritisiert Professor Chondeau. Trotzdem wisse die Öffentlichkeit nicht wirklich, was gekauft werden soll.
S'il y a un tiers de ce montant qui vient d'autres opérations, il faudra quand même qu'on sache de quoi il s'agit.
Solange man nicht wisse, um was für Papiere es sich dabei handle, sei nicht auszuschließen, dass sich die UBS dank des Rettungsprogramms gleich noch weitere Problempapiere entledige, auch solche, die nicht im Zusammenhang stehen mit den eingestandenen Fehlern in den USA. Die Nationalbank will von solchen Bedenken nichts wissen. Sie argumentiert vielmehr damit, diese 17 Milliarden Tranche sei nötig, denn die darin enthaltenen europäischen oder asiatischen Obligationen brächten Einnahmen und finanzierten unter anderem die Zinsen, die der Fonds abliefern muss, und dies so lange, bis sich die US-Papiere wieder zu einem anständigen Preis verkaufen ließen. Zudem brauche es diesen Drittel, um eine gewisse Risikoverteilung sicherzustellen. Dem Finanzwissenschaftler Chondeau von der Uni Lausanne leuchtet dieses Argument nur bedingt ein.
Ça peut paraître pour une diversification. D'un autre côté, je me dis, vaudrait peut-être mieux avoir 17 milliards de moins à récupérer que d'avoir 17 milliards de plus.
Statt 17 Milliarden mehr hätte er lieber 17 Milliarden weniger im Rettungsfonds. Mehr Vertrauen ins Programm der Nationalbank hat Daryl Duffy. Er ist Professor für Finance und Bankenmanagement an der renommierten Stanford University und unterrichtete dieses Jahr als Gastprofessor an der Universität Lausanne. Ihm leuchtet das Argument der Risikodiversifikation ein. Er weiß zwar auch nicht, ob es sich bei der 17-Milliarden-Tranche tatsächlich nur um gute, liquide Papiere handelt, aber er ist überzeugt, dass sich die Nationalbank nicht über den Tisch ziehen lasse, denn sie habe einen ausgezeichneten internationalen Ruf zu verlieren, falls sich später zeigen sollte, dass es ein schlechter Deal war.
They have a lot of reputation to lose if it's revealed at some later point that the deal was a poor one from the viewpoint of the Swiss National Bank.
Obwohl der Risikospezialist aus Stanford der Meinung ist, das Rettungsvehikel sei gut aufgegleist, warnt auch er vor zu hohen Erwartungen. Einen finanziellen Gewinn für die Nationalbank oder für die Schweiz erwartet er nicht.
The UBS is such an important financial institution in Switzerland, such a critical part of the economy of Switzerland, that even if the Swiss National Bank doesn't make very much money on this deal, that it will have been a good idea to stabilize UBS in this manner.
Für die Schweizer Wirtschaft sei die UBS derart zentral, dass es richtig sei, ihr unter die Arme zu greifen. Selbst wenn die Nationalbank am Schluss nichts mit dem Geschäft verdient, gibt Daryl Duffy zu bedenken.
Barbara Widmer über den Inhalt des Größeren der zwei Rettungspakete. Das Bankgeheimnis in Liechtenstein wird durchlässiger. Durchlässiger als dasjenige der Schweiz. Liechtenstein hat heute ein Abkommen mit den USA unterzeichnet, welches das Fürstentum zwingt, den USA sowohl bei Steuerbetrug wie auch bei Steuerhinterziehung Daten verdächtiger Bankkunden zu liefern. Damit dürfte wohl auch der Druck auf die Schweiz wachsen, ähnliche oder weitere Zugeständnisse zu machen. Und darauf wiederum warten ja auch noch andere als die USA. Liechtenstein-Korrespondent Franco Battel, ein neuer Riss in der Mauer des Schweigens.
Was die fürstliche Regierung heute unterzeichnet hat, hebelt das liechtensteinische Bankgeheimnis den USA gegenüber weitgehend aus. Sowohl bei Steuerbetrug als auch bei der milderen Form von Steuerdelikten, der Steuerhinterziehung, wird Liechtenstein den US-Behörden Auskunft geben müssen. Für den ganz auf Diskretion bedachten Finanzplatz Liechtenstein eine sehr bittere Pille, die man sich mit dem Hinweis darauf zu versüßen sucht, der Informationsaustausch sei ja keineswegs automatisch. Man werde Daten nur dann an die USA liefern, wenn ein begründeter Verdacht bestehe. Wohl wahr. Aber am Prinzip ändert es nichts. US-amerikanische Kunden müssen ab jetzt jederzeit damit rechnen, dass die Geheimnisse ihrer liechtensteinischen Konten gelüftet werden. Was in Liechtenstein derzeit geschehe, das verfolge man auch in Bern, hieß es heute auf Anfrage beim Finanzdepartement. Einen Kommentar wolle man allerdings nicht abgeben. Dabei liegt eine Frage auf der Hand. Werden die USA von der Schweiz Gleiches verlangen wie von Liechtenstein? Ein Kenner der Materie, der anonym bleiben möchte, sagt, ob die Schweiz ähnlich drankomme, sei derzeit offen. Viel hänge davon ab, wie die Schweiz mit dem Fall UBS umgehe. Der UBS wird ja vorgeworfen, US-Bürger bei Steuerdelikten unterstützt zu haben. Liefere die Schweiz den USA in dieser Sache die gewünschten Daten, dann nehme der Druck ab, wenn nicht, dann nehme er zu. Freiwillig hat das Fürstentum das Abkommen mit den USA nicht unterzeichnet. Zu schwer lastete der Druck des Giganten USA auf dem Zwerg Liechtenstein. Hätte Vaduz das Abkommen nicht unterschrieben, dann wären die liechtensteinischen Banken auf dem US-Markt, vor allem beim Handel mit Wertschriften, stark benachteiligt worden. Ein schweres Handicap fürs Bankgeschäft wäre das gewesen und ein weiterer Image-Schaden dazu. Liechtenstein rettet also vor allem seine Banken, lässt aber die Treuhänder fallen. Diese jammern und stöhnen denn auch. Denn anders als den liechtensteinischen Banken dürfte es ihnen schwerfallen, auf andere Geschäfte umzusteigen. Der Vizepräsident der liechtensteinischen Treuhändervereinigung entwarf vor einigen Tagen ein überaus düsteres Szenario. Ohne das Geld des Finanzplatzes müsse man die Steuern erhöhen, höhere Steuern aber würden die Industrie ins Ausland treiben, am Schluss bleibe nur das Gewerbe, das allerdings darben müsse, weil es von den Banken keine Aufträge mehr erhalte. Eine Übertreibung, gewiss, aber die Verunsicherung in Liechtenstein ist groß und sie wird noch vergrößert dadurch, dass die EU-Staaten, vorab Deutschland, wohl bald ähnliche Einsicht in liechtensteinische Konten wünschen oder verlangen.
Franco Battel. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Pakistan, die Verhaftung eines Terrorführers. Afghanistan, der Vormarsch der Taliban. Umweltschutz, die Krise ist auch eine Chance, sagt die UNO. Australiens neue Regierung ist sich da nicht mehr so sicher. Und die Slowakei, ihr großer Aufschwung hatte viel mit Autos zu tun. Leider. Zaki Ur Rahman Laki sei verhaftet worden, sagen anonyme Quellen in Pakistan. Und nicht nur er, sondern ein Dutzend weitere Personen, denen vorgeworfen wird, mit dem Bombenanschlag vergangenen Monat im indischen Mumbai in Verbindung zu stehen. Wenn Pakistan jetzt pakistanische Staatsbürger zu verhaften beginnt, dann hat sich etwas geändert. Seit den Tagen, da man in Islamabad sagte, Pakistan habe mit diesem Anschlag nichts zu tun. Stefan Kloß berichtet unter anderem für das ARD-Fernsehen aus Islamabad. Ich fragte ihn, was weiß man über diesen angeblichen Rädelsführer Zaki Ur Rahman Laki?
Nun, Zaki Ur Rahman war offenbar, so wird hier vermutet momentan, sozusagen das Mastermind, der Planer der Anschläge in Mumbai. Er hat angeblich per Telefon die Akteure dort in Mumbai quasi dirigiert. Es sind mit ihm noch weitere andere Mitglieder verhaftet worden, dieser Terrorzelle Lashkar-e-Taiba. Aber die Identität der Leute, die verhaftet worden sind, ist bisher von keiner Seite bestätigt worden.
Aber wenn man den Mann hätte, der per Telefon das Ganze dirigiert hätte, das wäre eine sehr große Geschichte, auch für Pakistan.
Ja, sicherlich. Und es ist schon sehr erstaunlich, dass Pakistan innerhalb von fast wenigen Stunden eine 180-Grad-Wendung gemacht hat. Das hängt offenbar auch zusammen mit einem Besuch vor zwei Tagen des US-Senators John McCain und des Senators Joe Lieberman, die hier waren, die auch ganz klar gesagt haben zur pakistanischen Regierung, sie müsse sehr schnell reagieren und quasi die Leute, die dahinter stehen könnten, hinter den Anschlägen von Mumbai, die müssten sie sofort verhaften. Ansonsten könne niemand, auch nicht Washington, Indien davon abhalten, Militärschläge durchzuführen. Und das hat offenbar war eine Art ein Weckruf für Pakistan. Deswegen hat man offenbar heute zumindest schnell gehandelt und diese Leute verhaftet.
Was ist denn der Effekt jetzt in der Öffentlichkeit, wenn jetzt Pakistan plötzlich die Rädelsführer verhaftet und sozusagen ein Schuldeingeständnis macht? Wie reagiert die Öffentlichkeit darauf?
Nun, die Leute hier sind das eigentlich gewohnt. Also immer wenn mutmaßliche Terroristen gesucht wurden oder Akteure, die auf der internationalen Bühne quasi was verbrochen hatten und die in Pakistan untergetaucht waren, die sind in Pakistan schnell verhaftet worden, wenn der Druck von draußen kam. Und ich denke mal, maximal die religiösen Parteien werden hier vielleicht auf die Straße gehen und gegen die Verhaftung dieser Rädelsführer protestieren. Bisher merkt man keine Proteste. Momentan ist auch hier das Eid-Fest, also die nächsten drei Tage ist eh wenig los in Pakistan. Ich denke mal, ab Freitag wäre es sehr interessant zu sehen, welche Reaktion es auf die Verhaftung gibt in Pakistan.
Die Amerikaner, die ja jetzt Druck gemacht haben, dass was in der Richtung geht, gehen davon aus, dass der pakistanische Geheimdienst ISI diese Untergrundorganisation zeitweise mindestens mit unterstützt habe. Wenn das so ist, müsste es doch jetzt, wo die Armee gegen diese Organisation vorgeht, Spannungen auch innerhalb der Regierung geben.
Nun, wenn man hier mit Analysten spricht, mit langjährigen auch Militärexperten, die sagen, dass in der Tat, das war Staatspolitik der Armee und des Geheimdienstes, diese Organisation zu unterstützen. Aber diese Politik hätte sich wohl angeblich gewandelt. Das kann man nicht genau nachprüfen. Angeblich gibt es seit zwei, drei Jahren keine Unterstützung mehr des pakistanischen Geheimdienstes für diese Terrororganisation. Ich denke, man muss abwarten in den nächsten Tagen, wie sich die Armee verhält. Also auch, ob es weitere Anschläge gibt in den Stammesgebieten gegen die Armee. Also quasi eine Reaktion der Terroristen auf die Verhaftung. Ich denke mal, das ist alles noch ein bisschen sehr mysteriös und unausgegoren momentan.
Nun haben, gehen wir mal davon aus, nun haben die Pakistaner einen Rädelsführer dieses sehr, sehr blutigen Anschlages da in Mumbai. Was tun die Pakistaner mit dem? Die Inder wollen natürlich, dass der ausgeliefert wird. Fundamentalistische Kreise in Pakistan wollen sicher nicht, dass ihm etwas geschieht. Was tut die pakistanische Regierung mit dem Mann?
Das ist eigentlich die 1-Million-Dollar-Frage momentan. Ich kann mir nicht vorstellen im Moment, dass Pakistan die Verhafteten oder die mutmaßlichen Rädelsführer ausliefern wird an Indien. Sowas hat es in den 60 Jahren meines Wissens nie gegeben. Es ist die Frage, ob Pakistan diese Leute hier vor Gericht stellt, hier verurteilt und hier in pakistanische Gefängnisse stecken wird und ob Indien damit zufrieden ist. Momentan sieht es so aus, als ob im Grunde genommen Pakistan in der Tat gehandelt hat, auf Druck von Delhi, auf Druck von Washington und möglicherweise auch, weil Washington nicht will, dass es zu einem bewaffneten Konflikt kommt zwischen Indien und Pakistan, könnte es möglicherweise sein, dass die Verhaftung und die quasi die Verurteilung der Hintermänner hier in Pakistan eine Lösung sein könnte. Aber dann müssen wir erst abwarten, wie sich die nächsten Tage da in der Tat entwickeln werden.
Also wenn man gehofft hat, es komme zu einer Entspannung zwischen Indien und Pakistan, Klammer, beides Atommächte, Klammer geschlossen, dann wäre das quasi ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Momentan auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat im Grunde genommen Pakistan zumindest an der Oberfläche nachgegeben und hat gehandelt. Jetzt ist wieder Delhi am Zug, also die indische Regierung, die muss sagen, ob das ausreichend war oder was sie gedenkt eigentlich mit diesen Verhafteten zu tun. Also wie gesagt, eine Auslieferung wird es nicht geben, aber momentan, denke ich mal, sieht es aus nach einer Atempause.
Erläuterungen von Stefan Kloß in Islamabad. Der Taliban-Chef Mullah Omar in Afghanistan kündigt neue Gewaltakte an. Seine Kämpfer zerstören 150 Lastwagen mit Nachschub für die NATO-Truppen. Und gleichzeitig entsenden die USA mehrere tausend Soldaten, welche die Sicherheit in Kabul wiederherstellen sollen. Damit räumen die USA ein, dass selbst die afghanische Hauptstadt nicht mehr unter der Kontrolle der afghanischen und internationalen Sicherheitskräfte ist. Das deckt sich mit den heute vorgestellten Erkenntnissen der Denkfabrik International Council on Security and Development, ICOS. Diese Experten sagen, die Taliban seien inzwischen wieder in fast drei Vierteln des afghanischen Staatsgebietes permanent präsent. Fredrik Steiger über die Rückkehr der Taliban.
Die Entwicklung ist erschütternd. Obschon der Westen immer mehr Truppen am Hindukusch einsetzt, werden die radikal-islamischen Taliban immer stärker. Die Präsidentin der auf Afghanistan spezialisierten Denkfabrik ICOS, Noreen MacDonald, die eben von langen Feldrecherchen zurückgekehrt ist, hält die bisherige internationale Strategie zur Stabilisierung des Landes für gescheitert.
We believe strongly that classic security instruments such as military intervention and intelligence must continue.
Weiterhin sei eine starke westliche Militärpräsenz nötig. Aber die Schaffung von Arbeitsplätzen, Nahrungs- und medizinische Hilfe trügen mindestens ebenso sehr zur Sicherheit bei. Zwar fließen schon heute jährlich Milliarden ins Land, doch Afghanistan sei derart arm und habe zurzeit wirtschaftlich derart geringe Perspektiven, dass es noch viel mehr Unterstützung von außen brauche, und zwar noch für lange Zeit. Laut den ICOS-Recherchen waren die Taliban vor einem Jahr in rund der Hälfte des Landes permanent präsent, vor allem im Süden und Osten. Heute gilt das für 72% des Staatsgebietes.
Not only has the Taliban presence in Afghanistan expanded dramatically in the last year, but they're closing in on Kabul.
Sie seien dramatisch auf dem Vormarsch im zuvor relativ ruhigen West- und Nordafghanistan und nicht zuletzt in der Hauptstadt Kabul.
Of the what we would call the four gateways in and out of Kabul city, three of them have been compromised.
Von den vier Hauptstraßen, die aus Kabul hinausführen, sei bloß noch eine, jene nach Norden, einigermaßen sicher. Die ICOS-Zahlen weichen erheblich ab von den weit optimistischeren Einschätzungen der NATO und der afghanischen Regierung. Das hat mit unterschiedlichen Kriterien zu tun. Dauerhafte Präsenz laut ICOS heißt nicht, dass die Taliban diese Gebiete wirklich kontrollieren, sondern dass dort jede Woche mindestens ein Terroranschlag stattfindet. Anders als Bewegungen wie die Hamas im Gazastreifen oder Hisbollah im Libanon haben die Taliban derzeit weder die Kraft noch den Willen, Terrain administrativ und politisch zu beherrschen. Aber sie verhindern, dass die afghanische Regierung oder die NATO diese Gebiete wirklich kontrollieren. So zwingen sie die NATO zu immer mehr Gegengewalt, der ebenfalls viele Zivilisten zum Opfer fallen. Als Folge bröckelt die afghanische Unterstützung für die westliche Truppenpräsenz. Paul Burton, Analysechef von ICOS.
Crucially, the Taliban also appears to be winning on another front, and that's the battle for hearts and minds.
Deshalb seien die Taliban auch darin erfolgreich, die Herzen und Köpfe der Bevölkerung zu gewinnen. Weit über ihre Stammklientel hinaus, die religiös-konservativen Kreise unter den Pashtunen. Eine Rolle dabei spielen auch Zerstörungsaktionen von Opiumfeldern, die den Bauern die einzige Existenzgrundlage raubten. Alternativen für den Drogenanbau aber gäbe es noch immer praktisch keine.
If the international community doesn't adjust to this new reality on the ground, there's a real danger that Afghanistan.
Gelinge es der internationalen Gemeinschaft nicht rasch, Lehren aus dem gegenwärtigen Negativtrend zu ziehen, sei, so Paul Burton, die Gefahr groß, dass Afghanistan mindestens für eine weitere Generation verloren sei.
Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel sieht sich gerne als Pionierin in Sachen Umweltschutz. Jetzt fürchtet sie sich aber offenbar vor zu viel Umweltschutz. Sie wolle beim EU-Gipfel Ende Woche keinen neuen Klimaschutzregeln zustimmen, welche Jobs gefährden, sagte sie in einem Zeitungsinterview heute. Das dürfte Befürchtungen nähren, wegen der Finanzkrise bleibe kein Geld mehr für die Rettung des Klimas. Das UNO-Umweltprogramm UNEP auf jeden Fall ist besorgt und will trotzdem oder erst recht mit der Green Economy Initiative die globale Wirtschaft grüner machen. Markus Muckling berichtet.
Die Wirtschaftskrise sollte als Chance genutzt werden, hofft Sylvie Lemay vom UNO-Umweltprogramm.
Adresser le problème du changement climatique et le problème de la relance économique en même temps.
Das Problem des Klimawandels und die Wirtschaftskrise sollten gleichzeitig bewältigt werden. Und Pawan Sukhdev, der bei der Deutschen Bank eine zweijährige Auszeit nahm, um sich für die UNEP-Initiative für eine grüne Wirtschaft zu engagieren, doppelt nach. Es dürfe mit dem vielen Geld nicht einfach die alte Wirtschaft von gestern wieder flott gemacht werden.
We believe that the greening of economies is a more sustainable investment. It will return value to society for much longer and in a much more certain way than, for instance, reinvesting or bailing out a car company or reinvesting bailing out.
Investitionen in eine grüne Wirtschaft seien nachhaltiger, das schaffe Werte, die länger hielten, als wenn Autoproduzenten, Mobilfunkhersteller oder kleine Banken gerettet würden. Die neue Wirtschaft müsse die Natur ebenso schützen, wie wir es gewohnt seien, unsere Autos, Häuser oder Bahnhöfe in gutem Zustand zu erhalten und nicht zu zerstören.
If you have a car or a house or a railway station, you don't voluntarily destroy it. You do not neglect it, you look after it. The same way, natural capital, that is the lakes, the rivers, the forests, have to be looked after. It is for a good reason, which is that they are natural utilities. The forest, for example, is a utility. It's a water utility, it's a climate utility.
Wälder seien ein wertvolles Gut, sie seien wichtig für den Wasserhaushalt und für das Klima, sie schützten die Artenvielfalt. Der Schutz der Natur koste zwar, sei aber billig, wenn man es mit den Kosten vergleiche, die aus ihrer Zerstörung entstünden. Der Tourismus in der Karibik zum Beispiel habe wegen der Zerstörung der Korallenriffe große Verluste erlitten. Naturschutz zahle sich deshalb aus, meint Pawan Sukhdev. Er schätzt das wirtschaftliche Potenzial der Natur gar höher ein als die Einkommen der Auto- und der Stahlindustrie zusammen. Auch in erneuerbare Energien werde nur wenig investiert, stattdessen förderten die Regierungen noch immer die klimaschädlichen Energien, kritisiert Pawan Sukhdev.
Even on fossil fuels there are over $200 billion per annum of subsidies favoring fossil fuels. In today's context that sounds ridiculous, but it's true.
Für Brenn- und Treibstoffe würden weltweit mehr als $200 Milliarden Subventionen ausgeschüttet. Das sei lächerlich und absurd, doch es sei wahr. Auch andere Subventionen schadeten der Umwelt, ganz besonders die Zuschüsse an die Fischerei. Deshalb müssten alle Subventionen überprüft werden, fordert der Vertreter des UNO-Umweltprogramms.
We should really look at subsidies and see whether today's subsidies are focused on tomorrow's priorities. We should not allow subsidies to be focused on yesterday's priorities.
Nur Subventionen, die sich langfristig positiv auswirkten, sollte man zulassen. Es gebe durchaus erste Zeichen für ein Umdenken. Das UNO-Umweltprogramm erwähnt Deutschland, wo bis in 10 Jahren mehr Menschen im Sektor der erneuerbaren Energien beschäftigt sein sollen als in der Automobilindustrie. Auch der neue US-Präsident Barack Obama will mehr in klimaschonende Technologien investieren. Doch solche Initiativen sind noch marginal. Sylvie Lemay appelliert an alle Regierungen, die Krise für eine neue Wirtschaftspolitik zu nutzen.
On a aujourd'hui une opportunité formidable, c'est qu'on a des milliards de dollars et des centaines de milliards de dollars qui sont déversés pour relancer l'économie. Il serait vraiment, vraiment dommageable.
Die Gelegenheit sei sehr günstig, es würden Hunderte von Milliarden Dollars in die Wirtschaft gepumpt, es wäre sehr schade, wenn diese Beträge nicht sinnvoll genutzt würden. Denn was jetzt investiert wird, stellt die Weichen für die nächsten 30 bis 40 Jahre.
Das UNO-Umweltprogramm möchte also, dass die weltweite Wirtschaft grüner wird und skizziert, wie das gehen könnte. Aber Wunsch und Wirklichkeit gehen bekanntlich gelegentlich auseinander. Das zeigt ganz aktuell das Beispiel Australien. Die Regierung hat ihr Versprechen gebrochen, noch vor den Klimagesprächen, die derzeit in Polen laufen, bekannt zu geben, um wie viel Prozent Australien den Ausstoß von CO2 reduzieren will. Unter Umweltschützern in Australien herrscht Aufruhr. Urs Welterlin.
Die Glaubwürdigkeit der Regierung von Premierminister Kevin Rudd bröckelt. Vor einem Jahr wurde Rudd unter anderem wegen seines Versprechens gewählt, dem Klimawandel den Kampf anzusagen. Doch jetzt scheint die Regierung dem Druck der Kohleindustrie nachzugeben. Diese ist seit Wochen intensiv daran, das von Rudd einmal in Aussicht gestellte Ziel für die Reduzierung des klimaschädigenden Kohlendioxides zu verwässern. Um 20% des Wertes des Jahres 2000 sollten die Emissionen bis 2020 reduziert werden, hatte es einmal geheißen. Doch dazu wollte Klimaministerin Penny Wong im Vorfeld der Gespräche in Polen nicht mehr stehen. Sie brach ein Versprechen, das endgültige Reduktionsziel noch vor ihrem Abflug bekannt zu geben. Umweltschützer sind alarmiert. Verschiedene Organisationen fürchten nun, dass Canberra ein deutlich reduziertes Ziel von 15, ja vielleicht sogar nur 5% ankündigen wird. Damit würde Australien zum Außenseiter unter den reichen Industriestaaten. Die Europäische Union und die meisten Wissenschaftler fordern eine Reduktion zwischen 25% und 40%, wenn die Maßnahmen wirklich etwas bewirken sollten. Dass die Kohleindustrie die Regierung unter Druck setzt, muss nicht erstaunen. Australien ist der größte Exporteur von Kohle auf der Welt. Über 80% des Stroms in Australien wird mit dem Verbrennen von Kohle generiert. Kohle ist ein Multimilliardengeschäft. Bisher ist es noch keiner australischen Regierung gelungen, ohne die direkte Unterstützung dieser Industrie zu leben. Umweltschützer hoffen nun, der Rest der Welt werde es in Polen schlicht nicht zulassen, dass Australien, einer der größten Treibhausgasproduzenten der Welt, so leicht davonkommt.
Urs Welterlin in Sydney. Zur Slowakei, zu einem der jüngsten und kleineren Länder der Europäischen Union, das aber zu den ganz Starken gehört. Letztes Jahr wuchs die Wirtschaft um mehr als 10%, Europarekord. Und auch heuer wird mit gut 7% gerechnet. Einen erheblichen Anteil am Wachstum hat allerdings die Autoindustrie. Sie macht rund ein Drittel der slowakischen Exporte aus. Und in Krisenzeiten wird diese einseitige Abhängigkeit zum Problem. Die Reportage von Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann über die slowakische Autoindustrie als Klumpenrisiko.
Die Autoindustrie ist der Motor, der die Slowakei am Laufen hält. Allein der südkoreanische Hersteller Kia produziert in seinem nagelneuen Werk im Städtchen Žilina dieses Jahr 200.000 Autos, 60 Stück pro Stunde, wie Sprecherin Martina Petrašová sagt.
We produce at 60 units per hour. The plan for this year is to produce around 200.000 cars.
Kia trägt damit genau ein Drittel zur gesamten Autoproduktion in der Slowakei bei. Die anderen zwei Drittel teilen sich Volkswagen in Bratislava und Peugeot Citroën in Trnava. Mit 113 hergestellten Autos auf 1000 Einwohner ist die Slowakei weltweit führend. Kein anderes Land produziert so viele Neuwagen pro Kopf. Dass die kleine slowakische Volkswirtschaft derart einseitig von einer Branche abhängig ist, beunruhigt Jan Uhrig aber nicht.
Ich sehe keine Probleme. Jeder Land hat Spezialitäten, Slowakei hat Spezialität, jetzt Autoindustrie.
Uhrig, der Präsident des slowakischen Autoherstellerverbands, sagt, es gebe gute Gründe, auch in der gegenwärtigen Krise optimistisch zu bleiben, denn die Slowakei habe noch immer eine Reihe von Vorteilen anzubieten. Dazu zählen die mit durchschnittlich 700 Euro relativ tiefen Löhne, das günstige Steuerklima mit der Einheitssteuer von 19% und die Nähe zu den Absatzmärkten in West- und Osteuropa. Kommen die gut ausgebildeten Fachkräfte hinzu in diesem traditionell industrialisierten Land, dessen Spezialität zu kommunistischen Zeiten die Panzerherstellung war. Außerdem können die modernen Produktionsanlagen in den Autowerken rasch umgebaut werden, so sei es möglich, flexibel auf neue Marktwünsche, zum Beispiel auf bensinsparende Autos, zu reagieren, sagt Uhrig.
Welche Auto wir werden bauen hier? Nur wie Bedarf im Markt wird? Zum Beispiel Volkswagen produziert große Wagen und kleine Wagen. Die Programme wir verbinden mit Bedarf im ganzen Weltmarkt.
Dass sich die weltweite Absatzkrise in der Autoindustrie dennoch auf die Slowakei auswirken kann und wird, bezweifeln die wenigsten. Noch ist die Autoproduktion in den großen Werken von Kürzungsmaßnahmen verschont geblieben. Zu Entlassungen ist es bisher nicht gekommen. Schon anfälliger auf die Krise reagiert aber die Zulieferindustrie, die von den großen Werken abhängig ist. Sein Unternehmen wird in den nächsten Monaten etwa 10% der Belegschaft abbauen müssen, sagt Dusan Koblišek, der Chef von Matador, einer Firma, die Maschinen für die Autoproduktion herstellt.
Jetzt ist in diesen Reise nach oben
ist das erste Schwierigkeiten, erste Komplikation. Und die Leute haben Angst, das ist klar.
Aber man stehe in intensivem Kontakt mit dem Personal, sagt Koblischek, und werde den betroffenen Mitarbeitern bei der Suche nach einer neuen Stelle behilflich sein. Es sei darum wichtig, dass die slowakische Autoindustrie allmählich von den konjunkturanfälligen Billigjobs in der Serienproduktion wegkomme und langfristig nach neuen Möglichkeiten suche.
Sehr wichtig, dass wir nicht bleiben nur in Position des Serienproduktions, aber machen wir auch etwas mit Entwicklung und mit besser qualifizierten Arbeiten hier.
Noch vor kurzem war der Arbeitsmarkt völlig ausgetrocknet. Die Hersteller suchten händeringend nach Facharbeitern. Jetzt droht das Gegenteil einzutreten. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt könnte sich verschärfen. Der slowakischen Wirtschaft wäre wohl am besten gedient, wenn sie sich langsam aus der Umklammerung der Autoindustrie lösen und dieses Klumpenrisiko verkleinern könnte.
Mark Lehmann aus Bratislava. Im Echo der Zeit verantwortlich war Isabel Jacobi. Für die Nachrichten Rolf Jähringer, am Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.